Wir sitzen hier an einem lauschigen Montagabend zu dritt, zumindest digital zusammen, und haben einen ganz neuen Gast aus dem Ausland. Das ist unser erster Gast aus dem Ausland, nämlich Daniela Dett vom Landestheater Linz. Und wir freuen uns ganz doll, dass du heute da bist.
Ich danke euch für die Einladung. Sozusagen ist das jetzt eine Premiere, eine andere Premiere für mich. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt und gratuliere euch jetzt schon mal vorab zu eurer Idee, zu dem Format, und finde es ganz, ganz toll und freue mich extrem, dass wir drei Frauen sind.
Sehr schön. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen für die Leute, die dich noch gar nicht kennen? Beruf ist ja eigentlich klar, wie hast du Ausbildung gemacht etc. Einfach so ein bisschen deinen Werdegang.
Sehr gerne. Also mein Name ist Daniela Dett. Ich habe vor einige Zeit mittlerweile, ich bin jetzt stattliche 45 Jahre alt, meine Musical-Ausbildung gemacht in Wien, damals hieß sie Musikschule oder Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, in Wien-Penzing, und das ist dieser Standort, wo auch das Reinhardt-Seminar ist. Somit hatte ich da gute Kontakte in Richtung Schauspiel und habe die Dozenten und Dozentinnen natürlich sehr genießen können, und die haben mich gut vorbereitet für den Berufsweg später, was das Schauspiel betrifft. Und meine zweite Ausbildung habe ich hier in Linz in Oberösterreich an der Bruckner Universität, die Privatuniversität Bruckner Uni, abgeschlossen, nämlich IGP Jazzgesang, und das IGP steht für Instrumental- und Gesangspädagogik. Seit mittlerweile 10 Jahren bin ich festes Mitglied im Musical-Ensemble im Musiktheater Linz. Das wurde vor 10 Jahren fertiggestellt, und seit 10 Jahren gibt es dieses Mehrspartenhaus. Ja, und bezeichnen würde ich mich selber jetzt als Sängerin, Schauspielerin, Sprecherin, also Gesangscoach. Ja, also ich habe viele, viele Wirkungsfelder, und das ist genau das, was mich Spaß macht. Vielleicht ist es für Menschen dann ein bisschen kompliziert, weil sie mich nicht exakt in eine Schublade stecken können, aber ich mag das.
Vielleicht als erste Frage direkt so zum Anfang, du hast es gerade gesagt, du bist schon wirklich wahnsinnig lange am Haus. Wie bist du ans Haus gekommen und wie war so der Bewerbungsprozess und der Vorsprechprozess?
Ja, also der Unterschied ist wahrscheinlich im Vorfeld nicht sehr groß, weil es wird dann, ob jemand für eine Rolle Menschen sucht oder für ein ganzes Ensemble. Das heißt, das Theater geht einfach mit der Information mal an die Öffentlichkeit, und dann gibt es bestimmt Leute, die eingeladen werden, weil man die sehen möchte. Aber ansonsten natürlich kann sich jeder und jede bewerben. So war das hier auch. Der große Unterschied war wahrscheinlich dann dieser Audition-Prozess selber, weil hat sich über mehrere Tage erstreckt, damals, gerade für das Startensemble, sage ich jetzt mal. Und im Unterschied zu sonstigen Castings war das wirklich intensiv. Also es wurde so vielseitig und intensiv gearbeitet, man nahm sich ausgesprochen viel Zeit. Es wurde viel improvisiert, also man wurde wirklich, du hast gemerkt, die Leute möchten dich kennenlernen. Und zwar nicht nur deine künstlerischen Fähigkeiten kennenlernen, sondern vor allen Dingen, und ich glaube, das ist ein großes Erfolgsrezept von Linz, sie wollten dich als Mensch kennenlernen. Und das hat mir sehr gut gefallen, das hat mir imponiert, dass das so wichtig ist. Und im Laufe der Zeit habe ich dann auch verstanden, wieso das so wichtig ist, dass du menschlich einfach ins Konzept passt, wenn ich das so nennen darf, ja.
Wie viele Leute seid ihr im Ensemble? Wie groß ist das?
Also begonnen haben wir mit 7 Fixstartern und jetzt sind es 10. Wir sind jetzt 10 Darstellerinnen und Darsteller. Es kommen noch der Dance Captain, das ist eine Frau, die Hannah Moana Paul kommt noch dazu, und 2 Assistentinnen, also insgesamt 13, sind wir 13 Leute.
Das ist auf jeden Fall schon ganz ordentlich. Und das ist ja wirklich so, dass ihr mindestens über ein Jahr fest in diesem Ensemble dann seid. Ist das für dich so eine Geschichte, Wie unterscheidet sich da die Arbeit, wenn man wirklich mehrere Produktionen zusammen macht? Man lernt natürlich die Leute relativ gut kennen. Ist das für dich ein Unterschied zu so einer Geschichte, wenn du weißt, ich gehe jetzt für eine einzige Produktion irgendwo hin und das ist dann kurzzeitig mein Ensemble? Wie ist da der Unterschied so?
Ja, es gibt viele Unterschiede und ich möchte sie jetzt gar nicht bewerten, weil, wie ich weiß, jetzt auch von anderen Kollegen und Kolleginnen, ist für manche dann dieses En-Suite-Spielen geeigneter und deswegen, es gibt da keine Wertung. Ich sage nur, was mir auffällt an Unterschieden, dass du als Ensemble einfach ganz anders zusammenwächst. Das ist ja vom das ergibt sich automatisch, weil du so viel Zeit miteinander verbringst. Es kommen zwar immer wieder Gäste dazu, die eine andere Dynamik vielleicht sogar dann bewirken, aber das Stammensemble probt 5 bis 6 Stücke in der Saison gemeinsam und die Probenzeit, das wissen wir ja alle, ist eine sehr, sehr intensive Zeit. Und das bewirkt, dass du ja, dass man sich einfach wirklich in- und auswendig kennt. Das hat vielleicht auch Nachteile. Ich habe es jetzt eher nur als Vorteil empfunden bislang. Genau. Es ergeben sich dann natürlich auch so Sachen wie, du brauchst einen Ensemblesprecher oder einen Castsprecher, die sich mit ganz anderen Dingen auseinandersetzen, die in so einem Betrieb wichtig sind, als jetzt vielleicht bei. Wenn du nur eine Produktion im Jahr machst, da kannst du Sachen im Vorfeld klären und die sind dann wahrscheinlich nie wieder spruchreif. Aber dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Produktionen proben und dann nebenbei den Spielbetrieb aufrechterhalten, ergeben sich immer wieder Situationen, die man irgendwie untersuchen muss. Das heißt, man ist auch intensiver dran an dem, wie man diesen Betrieb optimiert. Das ist ständig ein dauerhafter Prozess. Das ist ein großer Unterschied. Das andere ist natürlich, unser Spartenchef macht 2 bis 3 Stücke selbst in der Saison, also er führt Regie bei 2 bis 3 Stücken. Auch das führt dazu, dass man einfach in ein vertrautes Setting kommt, dass man die Arbeitsweisen kennt vom Creative Team und natürlich auch von den Kolleginnen und Kollegen, was wiederum den Vorteil hat, dass man viel leichter improvisieren kann, dass man in der Szenenarbeit man hat so eine Vertrauensbasis irgendwie schon geschaffen, dass auch die Szenenarbeit viel leichter von der Hand geht. Hat vielleicht den Nachteil, dass man schon so glaubt, man glaubt den anderen schon so zu kennen, dass man bewusst irgendwie dann Wege einschlagen muss, um mal andere Seiten rauszukitzeln oder so. Also Gewohnheit hat ja auch seine trägen Seiten, sage ich mal. Genau, also das ist die eine Sache. Das Creative Team kommt immer wieder. Ja, ich ufere zu sehr aus. Am besten, ihr stellt mir wieder eine konkrete Frage und ich steige ein.
Ja, also für mich schließt sich da tatsächlich die Frage an, dadurch, dass du ja meinst, dass euer Spartenleiter auch 2 bis 3 Stücke die Saison macht. Würdest du sagen, ihr habt einen gewissen Stil in Linz, den man so erkennen kann, wie ihr die Sachen aufbaut, wie ihr spielt, woran ihr euch so bedient?
Naja, dadurch, dass wir gerne dann Regisseure wiederholen, wenn es gut funktioniert hat, sind immer wieder Handschriften zu erkennen. Ich glaube, jeder Mensch hat so seinen Stil und seine Handschrift, die sie dann irgendwo widerspiegelt. Ja, also ich würde sagen, ja. Grundsätzlich würde ich als Stil von diesem Linzer Ensemble behaupten, dass es sehr vielseitig ist, dass wir auch einmal ungewohnte Wege gehen, unkonventionelle Stücke machen. Das ist bestimmt eine Handschrift oder mit Sicherheit so geplant von Matthias Davids, unserem Spartenchef. Das wollte er. Er wollte jetzt eben nicht Häuser wie Theater an der Wien oder das Raimundtheater oder so kopieren, sondern er wollte eben auch andere Wege gehen. Das heißt, mutig voran lautet sicher unser Motto und wir sind immer wieder für Überraschungen bereit. Und ich würde das tatsächlich so als Alleinstellungsmerkmal charakterisieren, sicher als Stil. Ja.
Das, finde ich, sieht man auch sehr gut daran, dass ihr ja diese Spielzeit, ich glaube, eine österreichische Erstaufführung habt und zwei oder drei deutschsprachige Erstaufführungen, was ich für eine Spielzeit sehr bemerkenswert finde und auch ganz toll, vor allem das, was ihr macht. In wie vielen Produktionen wirkst du mit in dieser Spielzeit oder in generell einer Spielzeit?
Üblicherweise, wenn ich mir so diese 10 Jahre jetzt anschaue, immer in allen, also in allen 5 bis 6 Stücken. Es gab bislang nur vor ein paar Jahren den Fall und auch dieses Jahr wieder, dass ich einen Freibrief habe für eine Produktion sozusagen. Also dieses Mal bin ich in einer Produktion nicht drinnen, aber sonst ist es wirklich so, dass wir alle alles machen. Und möchte nur anschließen zu dem, was du vorher gesagt hast, ja, wir heften uns viele Erstaufführungen an die Ferse, auch Uraufführungen. Also dieses Jahr ist es ein Ausnahmejahr, weil es keine Uraufführung gab, aber ansonsten ist in jeder Saison mindestens eine Uraufführung zu finden oder war zu finden.
Dadurch, dass du ja auch in jeder Produktion drin bist, ist das da so, dass festgeschrieben ist, okay, es sind ja verschiedene Stücke, es ist sicher, jeder bekommt in jeder oder in einer Produktion auf jeden Fall eine Hauptrolle oder wie wird da besetzt? Wird da gesagt, ich suche mir aus, ich möchte der und der spielt jetzt die Rolle oder habt ihr da nochmal extra Auditions? Wie läuft das ab? Wie wird da besetzt?
Ich muss da wirklich ein großes Lob an Matthias Davids aussprechen, weil der ganz gut den Gesamtüberblick behält und er sich seine Leute richtig gut, also nicht gut, also mit Bedacht auswählt. Und für ihn ist es wichtig, oder so ist das Konzept, er holt sich Solisten und Solistinnen ans Haus. Das bedeutet aber auch, dass jeder und jede einmal eine gute Rolle haben muss in der Saison. Und das hat er bis jetzt auch geschafft. Es lässt sich natürlich jetzt nicht immer ganz genau einhalten. Manchmal ist es das Jahr einer Kollegin mehr, weil es da mehr Rollen gibt. Aber es wird sehr fair verteilt. Ich finde, er sieht zu, dass das sehr ausgewogen ist, dass es nie irgendwie jemanden gibt, der bevorteilt wird oder dauerhaft bevorteilt wird. Wir erfahren die Stücke relativ zeitig und dann gibt es natürlich Gespräche und ich finde es sehr fein. Matthias pflegt eine relativ flache Hierarchie und ja, dann wird dann ganz normal drüber gesprochen und natürlich hat er schon seine Vorstellungen, wie er besetzt. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich das ein paar Mal auch verändert habe, weil ich mich woanders gesehen hätte und dann wird drüber gesprochen und wenn man ihn überzeugen kann oder wenn man ihn vielleicht auf was aufmerksam macht, woran er einfach nicht dachte, das ist ja zutiefst menschlich, kann sich das auch verändern. Also das ist jetzt nicht alles in Stein gemeißelt. Aber grundsätzlich besetzt er und nicht die Creative Teams, die er ans Haus holt. Die haben zwar, sie dürfen Vorschläge machen, natürlich, und die werden dann diskutiert, aber es ist eigentlich unser Spartenleiter, der uns besetzt, weil er uns wirklich gut kennt und weil er um die Balance Bescheid weiß. Also weil er einfach weiß, wer ist jetzt wieder am Zug oder für wen ist es jetzt anstrengend, wen gebe ich jetzt besser ins Ensemble, weil einfach, ja, damit es gut ausbalanciert ist. Aber im Endeffekt, also mit 10 Leuten wird es natürlich schwieriger, aber am Anfang war es so, du hast 3 Männer und 4 Frauen und Matthias hat die Musicals so ausgesucht, dass wir eigentlich immer alle Hauptrollen hatten. Also ja, und die Ensemblepositionen werden dann vorwiegend mit Gästen besetzt. Deswegen ist jedes Stück herausfordernd meistens für uns.
Eine Sache, die auch an eine Antwort von Daniel anschließt, ihr seid ja auch ein Mehrspartenhaus. Hast du das Gefühl, weil man so viele Produktionen hat und man vielleicht auch nicht so oft disponiert wird, weil ja jedes Stück aus allen Sparten mal kommen muss, dass man fast mehr auf der Probebühne als auf der Bühne steht am Ende?
Ja, das kann ich zeitweise unterschreiben, diese Aussage von dir. Ja, richtig. Also, ich habe mir das jetzt angeschaut. Im Schnitt sind wir 2 bis 3 Mal auf der Bühne. Also, es gibt natürlich Wochen, wo wir 5 Vorstellungen haben, aber es gibt auch Wochen, wo es nur eine ist, weil wir in der Endphase von einem nächsten Stück sind und die Bühne dafür benötigt wird. Und somit komme ich auf einen Schnitt von 2 bis 3 Vorstellungen in der Woche. Ja, und der Schnitt sagt es eh schon aus. Also Es bleiben dann noch 3 Tage übrig oder 4 und die verbringen wir dann eben mit Proben. Genau.
Hast du dir das so vorgestellt damals, als du angefangen hast, als du dich dafür beworben hast? Oder hast du gedacht, so flapsig gesagt, ich spiele 8 Shows die Woche und 8 Proben machen wir auch noch nebenher?
Nein, ich wusste genau, was auf mich zukommt, weil ich, das ist aber eine Ausnahme, vor einige Jahre davor schon in einem Ensemble war, in einem Schauspielensemble, in einem sehr kleinen. Und das war genauso. Da haben wir auch 5 bis 6 Stücke im Jahr erarbeitet. Und dann wusste ich einfach, dass das so sein wird, weil sich's anders einfach physikalisch und infrastrukturmäßig nicht ausgehen kann. Ja. Also nicht physikalisch, physisch. Also von meiner eigenen Kraft. Das geht dann nicht. Und irgendwas anderes muss ja eben auch geprobt werden. Und wir haben nicht so viele Bühnen. Also ich wusste, worauf ich mich einstellen kann.
Wie ist es bei euch mit Ausfall, Krankheit, Urlaub? Wahrscheinlich geht man bei euch auch im besten Fall nur in der Sommerpause in den Urlaub. Aber wie geht ihr damit um?
Ja, du, ich sage euch ganz ehrlich, dieses C-Virus, das hat sehr viel verändert. Bis dahin, also ich sage, es gibt ein Vor-Corona und es gibt ein Post-Corona. Weil vor Corona war es so, ja, natürlich sind wir mit Fieber auf der Bühne gestanden und mit gebrochenen Beinen und Ellbogen. Also so lange, wie es wirklich ging. Und man fand Lösungen, wenn irgendwie die Stimme nicht mehr funktioniert hat. Ist eine Kollegin eingesprungen oder ein Kollege und die hat sich ins Orchester runtergestellt mit den Noten und du hast Playback-Bewegungen, also du hast einfach die Lippen bewegt. Das hat sie immer irgendwie lösen lassen. Und dann kam man drauf, jetzt durch Corona, dass du dem Körper einfach nichts Gutes tust, beziehungsweise dass du verantwortlich bist auch für deine Mitmenschen. Und es hat vieles verändert. Und wir finden jetzt die Situation vor, dass Menschen, die mit dem Virus infiziert sind oder Menschen mit hohem Fieber einfach nicht in die Arbeit kommen. Und ich finde es gut, wir schützen uns selber und wir schützen unser Team, wir schützen alle Leute, die im Theater arbeiten. Und es funktioniert, weil ja, jeder und jede ist ersetzbar oder dann sagst du halt auch mal eine Vorstellung ab. Und wir haben auch Produktionen auf dem Plan, die schon mal wo gespielt wurden und dann werden Kollegen oder Kolleginnen angerufen. Also es lässt sich immer lösen. Aber wir gehen jetzt bestimmt verantwortungsvoller um mit dem Thema Krankheit und schützen uns und unsere Leute. Und es wird akzeptiert. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir da so einen Druck spüren seitens der Theaterleitung oder der Finanzdirektion, dass wir kommen müssen. Also ja, Corona hat einiges verändert. Früher war das schon so. Also früher hat man uns ganz deutlich spüren lassen, was auf dem Spiel steht und dass wir die Show retten müssen und so weiter. Und das ist nicht mehr der Fall.
Würdest du denn dadurch auch sagen, auch gerade, dass sich das jetzt verändert hat, dass der Ensemblebetrieb auch familienfreundlich ist? Dadurch, dass du da deine geregelten Zeiten auch hast und dass halt, wenn man weiß, es kann ja auch mal sein, ein Kind ist krank, dass du dann zur Not sagen könntest, ich bleibe jetzt mal zu Hause?
Ich habe über diese Frage nachgedacht im Vorfeld, lange nachgedacht. Wir haben eine Kollegin, also wir hatten zuvor schon andere Kolleginnen, die eine Familie gegründet haben. Viele sind dann einfach gegangen, weil sich die Prioritäten verschoben haben. Aber gerade, und da ist es wieder wirklich eine einzelne Person, die da so maßgebend wichtig ist, nämlich Matthias Davids hat immer gesagt, er möchte Familien unterstützen. Das ist ihm persönlich ein Anliegen und hätte auch Rücksicht genommen in der Disposition, hätte dann Leute auch aus Stücken rausgenommen oder sie eben ein bisschen ja, familienfreundlicher eingeteilt. Somit war das eh immer schon gegeben, dass man, oder es war immer schon möglich, auch Kinder nebenbei zu haben oder Familie. Und das ist jetzt dadurch vielleicht sogar ja, noch besser integrierbar oder machbar. Dieser Spagat fällt jetzt sicher noch leichter. Genau, ja, weil man einfach erlebt hat, jede Show kannst du irgendwie retten. Und dann gibt es ja auch Überlegungen mittlerweile, dass es so Ersatzformate gibt, die man irgendwie zwischenschieben kann oder so. Der ganze Betrieb wurde im Denken flexibler und auch somit im Handeln. Und das hat ganz viele Vorteile gebracht, ja.
Das ist so ein guter Ausblick dafür, dass sonst, also zumindest in Deutschland und eigentlich nicht nur in Deutschland, merkt man es ja, dass irgendwie diese problematischen Strukturen auch immer mehr kritisiert werden. Und es ist so schön, dieses Positivbeispiel von euch zu hören, dass das so gut läuft. Du hast es gerade schon gesagt, manchmal schiebt man so kleine Veranstaltungen rein. Kriegt ihr Chancen, so eigene kleinere Sachen zu machen, irgendwie eine Lesung oder eine ganz kleine Inszenierung oder ein Liederabend oder so? Oder auch Projekte spartenübergreifend, also mit Kolleginnen aus den anderen Gewerken, nicht unbedingt, aber Sparten?
Es ist tatsächlich gern gesehen, wenn wir uns einbringen und wenn wir mit eigenen Ideen kommen und abseits vielleicht so ein kleines Kammerspiel oder so machen oder Abende. Also das wird sehr begrüßt. Die Geschichte ist halt nur, wir sind so... Es ist so intensiv, diese Zeit, dass uns manchmal die Kreativität, dass wir zu müde sind. Also ich sage es jetzt ganz banal, wie es ist. Ja, wir hätten Ideen und es gibt Lust, aber wir haben einfach zeitlich die Kapazitäten nicht mehr derzeit. Aber für so kleine Abende oder so, die nicht sehr probenaufwendig sind, ist immer diese Möglichkeit gibt es immer. Und wir haben ja im Musiktheater 4 Spielstätten. Und ja, da böte sich durchaus die Möglichkeit, aber wie gesagt, es ist sehr intensiv unser Theateralltag. Das muss man sich gut überlegen, weil man einfach, ja, eben, man hat Familie oder man braucht einfach auch die Erholung, man braucht Freizeit. Und deswegen ist das in den letzten Jahren nicht mehr so oft vorgekommen, aber ich bin jemand, der dann im Sommer gerne eigene Sachen macht und da werde ich immer unterstützt seitens des Theaters. Also die unterstützen das, die wollen das. Allein, ob wir die Zeit dafür haben oder die Kraft. Habe ich einen zweiten Punkt jetzt nicht beantwortet? Warte, du wolltest noch was sagen.
Gibt es abseits davon Projekte, die ihr spartenübergreifend macht?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Am Anfang, so in den ersten Jahren, ist es vermehrt passiert. Dadurch, dass aber unser Apparat wächst, also man sieht es jetzt am Musical-Ensemble, das wird größer, das Bruckner-Orchester, an das wir ja irgendwo gebunden sind, macht immer mehr Tourneen und wird immer gefragter. Das heißt, es gibt schon so viel zu berücksichtigen, was die Disposition betrifft, dass es einfach nicht mehr so leicht realisierbar ist, spartenübergreifend zu arbeiten. Der Wunsch ist aber da, und zwar von allen Spartenleitern und auch allen Theaterleuten. Es ist jetzt wieder passiert, so in der Operette, Gräfin Maritza, da findet es oft statt. Wir versuchen es auch im Musical, jetzt im nächsten Stück, Natascha Pierre und der Komet von 1812, werden wir wieder Leute vom Ballett dazu holen. Also wir sind bemüht, das zu tun, weil es uns allen gut tut. Es ist Horizont erweitern, das bringt ganz spannende neue Dynamiken und Ideen und Energien irgendwie ins Team. Also ich hoffe, dass wir da dranbleiben, weil es befruchtend ist in jeder Hinsicht.
Nadine, darf ich noch ganz kurz eingreifen? Also nur ein kleiner Einschub. Du, Daniela, hast ja jetzt oder bist ja auch ganz lockerflockig bei der Gräfin Maritza mal eingesprungen, als da Krankheit herrschte. Habe ich gesehen. Also so, ich weiß nicht, ob du es vorher schon mal gemacht hast, aber es kam so aus dem Nichts.
Ja, es kam tatsächlich, es kam wirklich aus dem Nichts, auch für mich. Ich habe das noch nie gemacht und das war auch mein erster Besuch in der Operette, so auf der Bühne. Und da habe ich aber auch gesehen, und das finde ich wunderschön, da ist man in der Inszenierung auch neue Wege gegangen. Also man hat auch das Ballett dazu geholt. Gut, das ist jetzt in der Oper und Operette nichts Neues. Aber es wurden auch, der Stil der Choreografien war sehr musical-like, finde ich. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich Bis auf die Gesangstechnik und so, habe ich nicht gedacht, dass ich jetzt in der Operette bin. Ich habe es sehr geliebt. Und gut, ich liebe das komödiantische Fach und dieser Buffo-Part, dieser Fürstin, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also ich hoffe, man lädt mich wieder mal ein.
Da merkt man ja auch wieder, dass spartenübergreifend ja doch manchmal besser funktioniert, als es vielleicht gedacht wird. Und es ist ja immer noch leider oft so, dass das Musical ja so ein bisschen in anderen Sparten, sag ich mal, jetzt nicht verschrien ist, aber schon so ein bisschen schwierig gesehen wird. Wie sieht das bei euch aus? Wie hat das Musical, was für einen Stand hat das Musical bei euch im Haus? Und wie ist da so die Rezeption erstmal von den Leuten im Haus und dann natürlich auch generell in der Musical-Branche, wie wird da das Theater in Linz gesehen?
Ich habe das Gefühl, dass wir, oder nicht das Gefühl, mir begegnen Menschen mit einer großen Wertschätzung. Ob es jetzt Kollegen und Kolleginnen sind oder Leute aus der Organisation oder so. Ich erfahre nur Wertschätzung und ich denke einfach, dadurch, dass wir jetzt nicht nur, ich muss jetzt überlegen, wie ich das formuliere, wir machen nicht nur gefällige Produktionen. Wir sind nicht nur die, die einfach immer gut gelaunt sind und das Bein heben und seichte Unterhaltung produzieren, sondern ja, wir gehen auch andere Wege und wagen uns da in Gebiete vor, wo man jetzt eher vermuten würde, dass das jetzt ein Schauspiel ist oder vielleicht irgendein experimentelles Stück, aber kein Musical. Insofern, glaube ich, schätzt man das sehr, was wir tun, zumal wir auch fast immer ausverkauft sind. Also es gibt uns auch der Erfolg recht. Und wir sind, glaube ich, dadurch, dass wir so eine Familie sind, kann man uns begreifen. Weißt du, was ich meine? Also wir sind nicht einfach immer neue Gesichter, fröhliche neue Gesichter, sondern ja, wir gehen und schauen uns Theaterstücke an, wir gehen ins Ballett, wir treffen uns in der Kantine, wir machen Ausflüge gemeinsam. Also man erlebt uns ja auch als Menschen. Und somit habe ich wirklich das Gefühl, dass man das sehr schätzt, was wir machen. Ich weiß, dass wir alle, also wir sind dran, ein hohes Niveau, was die Qualität betrifft, zu behalten und uns immer wieder neu zu erarbeiten. Und ich glaube, dass man das auch aufnimmt. Und umgekehrt, in Österreich gibt es dieses Sprichwort, wie man in den Wald ruft, so kommt es zurück. Es ist auch immer, wie man sich eben begegnet. Und das machen wir umgekehrt auch. Wir wissen, was unsere Kolleginnen und Kollegen aus anderen Sparten leisten, kommunizieren das auch. Und somit, ja. Also das ist jetzt intern. Ich denke, die Rezeption ist ganz, ganz positiv. Und wir werden nicht belächelt oder irgendwie abgestempelt, sondern als Künstlerinnen und Künstler vollkommen respektiert und nicht in eine Schublade gesteckt. Und dann kommt noch dazu, dass das Haus selber einfach an Renommee gewonnen hat. Und nämlich nicht nur national, sondern mittlerweile auch international. Man ist aus England schon gekommen und aus Amerika. Also da ist großes Interesse da. Da gibt es auch schon Ideen für Kooperationen. Es gab auch in der Vergangenheit schon welche. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass man einfach ja, wertgeschätzt wird, denke ich. Also ich kann nur sagen, Linz hat sich da, glaube ich, gut positionieren können und kann stolz auf das sein, was da jetzt sich so entwickelt hat in den letzten Jahren. Und auch das Publikum gibt uns recht. Wir haben so ein treues Publikum, das mittlerweile, ja, das uns so vertraut, weil es uns halt auch kennt. Das ist der Vorteil von so einem fixen Ensemble. Die identifizieren sich mit uns, die haben das Gefühl, uns zu kennen. Vor allen Dingen sind sie froh, wenn Leute jetzt wie ich, wenn sie Leute für längere Zeit haben, also wenn nicht immer neue Gesichter kommen, sondern sie dann einfach, wenn sie uns begleiten können, vielleicht sogar über mehrere Saisonen hindurch, die schätzen das sehr. Und somit können wir da jetzt auch manchmal sagen, so, jetzt seid mutig, jetzt geht's mit uns, jetzt machen wir ein bisschen, ja, entführen wir euch in eine neue Art und Weise, wie Musical auch sein kann. Und die gehen das mit uns mit, weil sie uns vertrauen und weil sie, ja. Und ich glaube, das alles zusammen führt dazu, dass man es schon sehr schätzt, was wir machen und was wir tun und wirft oder hat vielleicht sogar dazu geführt, dass man Musical jetzt anders begreift, anders denkt. So. Weil ich hoffe, das klingt jetzt nicht hochnäsig oder so, aber es ist tatsächlich die Wahrheit. Also es funktioniert sehr gut hier in Linz. Es freut mich sehr.
Kannst du, ich weiß nicht, wie sehr du da im Thema bist, hast du so einen kleinen Abriss für uns, wie euer Publikum so zusammengesetzt ist? Weil, also die großen Häuser haben es ja auch immer noch, das typische Abo-Publikum, irgendwie weiß, relativ gut gebildet, irgendwie Gen der 60, wenn nicht der 70 oder so.
Du natürlich, wir haben schon unsere verschiedenen Abo-Pakete und einen Großteil unserer Zuseher und Zuseherinnen oder Besucherinnen ist irgendwo in so einem Abo-System drinnen. Aber das hat sich jetzt auch ein bisschen verändert. Die Leute wollen sich nicht mehr so binden, die möchten flexibler sein, die möchten spontan handeln, die möchten da einfach, ja. Ja, sie möchten flexibler sein. Das heißt, viele sind ausgetreten aus dem Abo-System und sind aber trotzdem noch bei uns. Das heißt, sie, ja, na gut, das ist somit, also wir haben das Abo-System, aber es ist tatsächlich im Begriff, weniger zu werden. Und ansonsten beobachte ich, ein Publikum, das ganz breit aufgestellt ist, altersmäßig von 5 bis 100. Dann so durch alle Schichten der Gesellschaft, möchte ich sagen, was wir vielleicht noch nicht geschafft haben, und das ist das nächste Ziel, dass wir einfach durch mehrere kulturelle Schichten vielleicht ein bisschen, dass wir da vorstoßen, dass wir mehr auf das Thema Diversität Rücksicht nehmen und so. Also da ist sicher ganz viel Luft nach oben. Da gibt es was zu tun, da müssen wir unbedingt schauen. Aber sonst haben wir eben nicht nur das die gebildeten Pensionisten, sondern junge Leute und ja, Fambis, das ist fein.
Schön. So soll es ja sein, im besten Fall.
Eben, das denke ich auch.
Ist ja auch schön, dass man da immer weiter so einen Anspruch hat und sagt, okay, jetzt haben wir, sage ich mal, die gesellschaftliche Schicht oder die Altersklasse jetzt erschlossen und jetzt geht es irgendwie weiter. Ich würde jetzt noch mal ein bisschen von diesem äußeren Blick ins Innere zurückgehen. Und zwar, du
Ja.
hast ja erzählt, wie gesagt, festes Ensemble. Wen habt ihr da so? Sind das Leute, die lange da sind? Sind das Leute, die erst kurz da sind? Wie ist da so eure Struktur drin?
Ja, es ist so. Ich roll das jetzt so von hinten auf. Am Anfang in den ersten Jahren war es so, dass wir lang unser fixes Team hatten, grundsätzlich von 7 Leuten und immer nur eine Person ausgetauscht wurde, also nicht ausgetauscht wurde. Es ist immer eine Person gegangen und dann wurde jemand Neues geholt. Aber der Rest blieb so für 3, 4 Jahre. Dann kam die Phase, wo irgendwie jedes Jahr 1, 2, 3 Leute gewechselt haben. Also ich bin jetzt tatsächlich die letzte Verbliebene vom Stammensemble. Und jetzt ist es so, jetzt ist die Tendenz wieder, dass die Leute lange bleiben möchten. Also es will gerade niemand gehen und das ist super schön. Das fühlt sich jeder so wohl und eben diese Herausforderung ist vielleicht für so manche oder manchen beängstigend, aber jetzt sind wir ein Team von Leuten, die diese Herausforderung schätzt, dass du immer in irgendwelchen Hauptrollen zu sehen bist, dass du auch mal gegen den Typ besetzt wirst. Das hast du ja in der freien Szene eher nicht. Dass du diese Vielseitigkeit bedienen darfst und musst. Und ja, das schätzen die Künstler und Künstlerinnen sehr mittlerweile. Also jetzt ist es so, wahrscheinlich kommen wir mal auf einen Schnitt, dass die Leute so 3 Jahre da bleiben ungefähr.
Aber das ist auch schon eine Zeit auf jeden Fall.
Ja, total. Total. Also verhandelt werden meistens so Zweijahresverträge ganz am Anfang, wenn jemand neu kommt oder eben ein Abgänger oder Abgängerinnen von der Schule, die wollen selber sich nicht wirklich festnageln am Anfang. Da werden dann Jahresverträge ausgehandelt. Aber es gibt auch, also ich hatte jetzt auch schon 3 Jahresverträge, also da ist das Haus selber als sehr flexibel, je nachdem, was signalisiert wird.
Genau, also würdest du auch sagen, dass letztendlich der Ensemblebetrieb gut geeignet ist für AbsolventInnen?
Ich habe schon das Gefühl, weil ich von Absolventinnen, wir haben immer welche dabei, bis jetzt nur gute Rückmeldungen bekommen habe, weil sie sind in einem geschützten Bereich. Ich habe nicht das Gefühl, dass man da verheizt wird. Ganz im Gegenteil. Und dann gibt es eben immer die Möglichkeiten der Kommunikation. Man kann ja man ist immer eingeladen, wirklich ins Gespräch zu gehen mit Matthias Davids. Und der möchte die Leute aufbauen. Also nämlich jetzt aufbauen, künstlerisch aufbauen und nicht irgendwie ausnützen. Und das ist ein Riesenunterschied. Also für viele war Linz ein wunderbares Sprungbrett, beziehungsweise die, die länger da geblieben sind, ja, die konnten sich dann zu Publikumslieblingen oder so hoch erarbeiten. Es klingt jetzt blöd, aber ja. Und haben sich dann eben entschieden, gute eigene Projekte zu machen oder so. Aber war immer positiv, die Zusammenarbeit mit Absolventinnen. Ja, ich finde, dass der Ensemblebetrieb geeignet ist.
Ich würde fast sagen, lasst uns über, nicht zwangsweise über Geld, aber vielleicht über Anstellungsformen sprechen. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, in Deutschland sind die meisten Leute an Theater, an einem staatlichen Theater, an einem öffentlichen Theater in diesem Normalvertrag Bühne. Ich habe kurz rumgegoogelt und habe diesen KV-Kollektivvertrag gefunden und bin mir nicht ganz sicher, ist das das Äquivalent, also falls du das beurteilen kannst, zu so einem NV-Bühne, weil der einfach staatlich oder städtisch ist, öffentlich.
Genau, das ist der eine Punkt, wo ich vorhin im Eingang einmal unter 4 Augen zu dir gesagt habe, da müsste ich noch ein bisschen nachfragen, beziehungsweise da traue ich mich jetzt nicht, eine fundierte Antwort zu liefern, weil ich sie nicht habe. Also wir haben, was ich weiß, ist, ja, also wir haben Kollektivverträge und wir haben auch Mindestgagen, aber ob das jetzt das Pendant ist zu den Verträgen, die du mir genannt hast, weiß ich nicht. Da müsste ich selber nochmal in die Recherche gehen.
Also, aber so wie du es jetzt gerade sagst, irgendwie mit Mindestvertrag und so weiter, das klingt sehr danach. Also der NV Bühne regelt auch quasi ähnlich so Sachen wie Mindestgage, Ruhezeiten und so, aber dann ist das Pendant.
Genau, ich denke, dass es da schon Parallelen gibt. Ja. Ja, weil du sagst es, Stichwort Ruhezeit. Ruhezeiten und so. Das ist schon alles sehr, sehr genau geregelt. Muss es auch. Ich verstehe das jetzt auch. Das ist wirklich zum Schutz der Dienstnehmer und die Dienstnehmerinnen. Also da gibt es sonst schon, das ist genau geregelt, wie viele Stunden du arbeiten darfst und wie viele Ruhephasen du haben musst. Das wird natürlich es kann manchmal nicht eingehalten werden, aber dann gibt es sofort finanzielle Es wird sofort finanziell abgegolten und so, also man ist da wirklich gut.
Falls du es im Kopf hast, verrätst du uns nicht mal was, nicht was du verdienst, sondern was momentan die Mindestgage im KV bei euch ist, falls du das weißt?
Ja, das habe ich mir notiert. Die liegt bei circa 1950 Euro.
Hui, das ist ein Unterschied, ehrlich gesagt.
Da seid ihr höher, glaube ich, gell?
Ja, das hat sich jetzt geändert, aber die Mindestgage jetzt seit, ich glaube seit September, ist in Deutschland bei 2.550 und höher, wenn man so und so viele Jahre am Theater ist. Das war aber lange nicht so. Vorher war sie bei 2.000 bzw. 2.100 etwas näher an euch dran.
Gut. Also man muss sagen, und das müsste man halt dann untersuchen, das ist das absolute Minimum und ich weiß, dass niemand von uns das verdient, sondern wir liegen alle drüber. Und ich weiß nicht, wie das ist. Bei uns gibt es ja dann diese Steuerklassen. Es kann durchaus sein, dass man mit 1950 viel besser netto aussteigt als mit 2200. Und diese Dinge werden auch immer berücksichtigt. Also je nachdem, wie das dann ist mit den Abzügen, kann es sein, dass man, dass es so scheint, als wäre man sehr, sehr niedrig eingestuft, aber netto kommt dann mehr raus, wie jemand, der brutto 400 Euro mehr kriegt. Also das muss man auch immer berücksichtigen. Und wie gesagt, Tatsache ist, dass wir Gott sei Dank schon alle besser bezahlt werden. Da sind wir auf einem guten Weg, da haben wir aber auch viel gekämpft. Also da würde ich sagen, habe auch ich maßgebend dazu beigetragen. Ich habe immer sehr scharfe Gehaltsverhandlungen geführt. Und vor allen Dingen, weil am Anfang, das kann man jetzt auch sagen, also in den ersten Jahren war das in der Theaterlandschaft in Österreich nicht selbstverständlich, dass Frauen und Männer gleich bezahlt wurden. Da gab es immer nur die Abstufungen. Und das haben wir halbwegs ausgemerzt. Das ist gut.
Und bevor du vorher fest warst, quasi im Rock'n'Roll noch, in was für Verträge hat man dann? Immer so einen Gastvertrag für ein Stück zum Beispiel, ist, glaube ich, was es hierzulande öfter mal gibt an einem Haus, was dann aber eben nur ein paar Monate sind.
Ja, es gibt verschiedene Anstellungsformen, ja, so Gastverträge. Es gibt aber auch ganz klare Dienstverträge. Jetzt haben wir Gäste, die für zwei Produktionen bei uns sind. Die haben ganz normale Dienstverträge, wie wir auch. Und dann gibt es auch manchmal den Sonderfall von Werkverträgen. Also das hängt halt immer davon ab. Nämlich auch, wie bräuchte es, wie ist es jetzt für den Dienstnehmer gut? Manche finden sich in einer Situation wieder, wo sie sagen, also für mich wäre jetzt der Werkvertrag eigentlich geschickter und so. Also es gibt da mehrere Modelle.
Ich würde jetzt so ein bisschen die Vertragslandschaft verlassen, aber dann doch noch mal beim Thema Geld bleiben in gewisser Weise. Und zwar dadurch, dass ihr so viele Produktionen habt. Müsst ihr da in gewisser Weise Abstriche machen, dass gesagt wird, wir holen eine große Produktion, der Rest sind kleine Sachen, was Lizenzen angeht, oder werden die Bühnenbilder recycelt, sage ich mal, Kostüme immer wieder genommen? Müsst ihr da Abstriche machen?
Mussten wir bis jetzt nicht. Also mussten wir bis jetzt nicht wirklich. Hat sich jetzt ein bisschen verändert und es ist vielleicht auch gut so, dass man da nachhaltiger plant, eh wie du jetzt sagst, dass man Kostüme wieder verwertet oder dass man, das ist jetzt alles gerade schon so im Andenken, beziehungsweise gibt es erste Stimmen, die sagen, man sollte darüber nachdenken, dass man Bühnenbild. Vielleicht vorab, dass man das alles schon so kommuniziert, dass man sagt, okay, das zweite Stück der Saison kann die Drehbühne benutzen, das vierte aber nicht, weil aus diesen und diesen Gründen. Bis jetzt ist es nicht so. Bis jetzt darf eigentlich jeder all das nutzen, was er möchte. Es gibt Situationen, wo es dann aus platztechnischen Gründen oder so nicht geht, dass die Hübe oder so bespielt werden, aber das ist eher die Ausnahme. Bis jetzt war es tatsächlich ein Wunschkonzert, ja. Es gab vielleicht dann mal die eine oder andere Produktion, die ein bisschen geringeres Kostümbudget hatte, aber sonst wurde man nicht wirklich beschnitten in der Kreativität. Aber ich glaube, ich weiß, dass es sich verändern wird und ich persönlich glaube, dass das auch gut ist, ein bisschen nachhaltiger zu arbeiten. Ja.
Apropos Wunschkonzert, du hast ja schon die schönen flachen
Ja.
Hierarchien angesprochen, und dass ihr auch irgendwie in einem sehr engen Austausch mit eurer Leitung steht, was natürlich super ist. Wie ist es, wenn geguckt wird, was für Produktionen geholt, also werden oder was für Stücke gemacht werden? Kriegt ihr, oder sozusagen ist es akzeptiert, wenn man sagt, ich schiebe mal hier meinen Lieblingsvorschlag über den Tisch aus dem Ensemble?
Das passiert laufend. Also jeder von uns hat Ideen, die er kommuniziert und Matthias muss immer grinsen und sagt, Freunde, meine Liste ist schon so lang, aber ja, ich habe es aufgeschrieben. Und ja, tatsächlich immer wieder sieht man dann, ach schau, jetzt hat er das doch drinnen oder. Also er ist da eh wirklich ganz offen. Manchmal sagt er auch, kommt nicht in Frage, ich hasse das Stück oder so. So ganz flapsig formuliert, das gibt es natürlich auch. Oder manchmal sind es Lizenzen, die man nicht kriegt und so. oder es passt jetzt nicht in die Gesamtprogrammierung, aber das wird tatsächlich alles kommuniziert. Nur Matthias plant schon so weit im Voraus, dass jetzt, da ist vielleicht einmal in 3 Jahren eine Position noch nicht fix und so, und da kann er dann einen Wunsch reinschieben, aber ansonsten macht er das schon vorab und baut halt dann später vielleicht mal was ein, wenn es passt. Genau. Aber ja, natürlich, also die Wünsche nennen kann man und er nimmt es auch wirklich ernst. Das ist das Schöne, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass er da auf Durchzug schaltet, sondern er denkt dann schon darüber nach. Ja.
Solange man dann ja auch die Antwort dafür bekommt, woran das liegt und dass nicht einfach gesagt wird Nein, sondern vielleicht auch Nein, weil, ist das ja auch immer ganz schön. Du hast relativ am Anfang des Gesprächs gesagt, dass ihr ja auch viele Uraufführungen tatsächlich immer gemacht habt in den verschiedenen Saisonen. Ist das auch so, dass ihr dazu verpflichtet seid? Weil zum Beispiel bei den VBW ist es ja so, die sind ja schon dazu verpflichtet, auch in bestimmten Zeiten oder zeitlichen Abständen immer mal wieder Eigenproduktionen oder Uraufführungen zu machen. Ist das bei euch auch so oder eher so, weil es sich anbietet?
Oh, Nadine, das weiß ich gar nicht. Das kann ich da jetzt gar nicht fundiert beantworten. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass wir da ein Soll erfüllen müssen. Sondern eben, wie sich's anbietet, wie sich's ergibt. Und Matthias ist auch Gott sei Dank niemand, der auf Biegen und Brechen dann ein Stück nimmt, weil es eine Uraufführung wird, von dem er dann nicht überzeugt ist. Da lässt er dann lieber mal die Uraufführung sein und macht was anderes. Also das spräche dafür, dass er nicht verpflichtet ist, eine gewisse Anzahl von Erst- und Uraufführungen zu machen. Aber wie gesagt, gefährliches Halbwissen. Ich müsste da die korrekte Antwort noch nachliefern.
Alles gut. Stand ja auch nicht auf unserem Zettel drauf. Ich dachte nur, ich frage einfach mal.
Eine Frage, die auch nicht auf dem Zettel steht, die ich aber an das Pendant-Interview auch schon
gegeben habe. Wir improvisieren!
Steht ihr oder steht irgendwie jemand bei euch aus so einem kreativen Bereich, vielleicht Dramaturgie oder so, falls du das weißt, so im Austausch mit zum Beispiel Hildesheim oder anderen Orten, die ein Ensemble haben oder ensembleähnliche Strukturen. Gut, es sind meines Wissens nach jetzt wirklich nur die zwei Häuser Hildesheim und Linz. Aber sowas in der Art, also so eine Art Vernetzung, wo das gleiche Prinzip vorherrscht?
Na, also eine organisierte oder eine geplante Vernetzung findet nicht statt, aber dadurch, dass wir die Linda Krischke im Team haben, die lang in Hildesheim war, also haben wir natürlich da jetzt jemanden vor Ort, der die Betriebe kennt und da immer wieder Querverweise zieht oder aus ihren Erfahrungen berichten kann. Also genau, so unter der Hand inoffiziell. Gibt es quasi einen Austausch, aber ja, ich fände es ganz gut, dass ihr das anspricht, weil vielleicht sollte man das tatsächlich anregen, dass man sich da professionell vernetzt, weil wir nur voneinander lernen können oder uns unterstützen, weil wenn es Erfahrungswerte gibt, die dem anderen Betrieb helfen, ja, lass uns teilen und lass uns da ein bisschen in den Austausch gehen, das finde ich gut. Das werde ich auf alle Fälle anregen und mal besprechen. Aber noch passiert es leider nicht. Nein, nicht in dem Maße, wie ihr das jetzt gefragt habt.
Ja, also wie Vicky auch schon gesagt hat, es gibt ja im Moment jedenfalls wissentlich von uns wirklich nur diese zwei Theater im deutschsprachigen Raum, die diesen Ensemblebetrieb wirklich durchführen. Würdest du das als Chance sehen, dass du sagen würdest, das sollten eigentlich viel mehr Theater machen, wenn sie es strukturell eben zulässt?
Ja, denke ich schon. Wie gesagt, weil ich von Hildesheim weiß und jetzt auch von hier, dass es die Kunst, die Kulturlandschaft belebt, dass das Publikum es dankend annimmt und es funktioniert. Also jetzt haben wir da eine 10-jährige Erfahrung, auf die wir zurückblicken können, und es hat dem Haus gut getan, es ist für Linz toll, es funktioniert, es kommt Natürlich braucht es ein bisschen eine Planung und natürlich, wie du auch richtig sagtest, die Infrastruktur muss da sein, weil es schon eine Herausforderung ist. Aber ich hoffe, dass man sich ein Beispiel nimmt und dass man das vielleicht dann jetzt in Zukunft noch öfter irgendwo sehen wird, diesen Ensemblebetrieb. Ich finde es super.
Glaubst du, dass da diese Subventionierung auch vor allem gerade bei diesem Ensemblebetrieb auch die Möglichkeit bietet, experimentellere oder unbekanntere Stoffe zu spielen, die vielleicht sonst nicht gespielt werden, weil sie sich nicht gut genug rentieren?
Ja, das ist jetzt die zweite Frage, über die ich nachgedacht habe. Länger nachgedacht habe. Ja, ich finde Subventionierung gut und wichtig und jetzt ganz, ganz spontan oder wenn man jetzt nicht genauer eintaucht in die ganze Materie, ja, kann man sagen, dadurch ist es sicher möglich, Randgebiete zu erforschen und einfach auch Stücke zu bringen, wo man weiß, dass die Auslastung niedriger sein wird. Aber ich gehe einen anderen Weg eigentlich. Ich würde eine andere Herangehensweise wählen oder das wäre mein Ziel oder ich würde das so machen und ich sehe, dass es auch funktionieren könnte hier in Linz. Weg von den Subventionierungen, sondern einfach sich sein Publikum erarbeiten und sich so ein gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, dass man dann tatsächlich experimentelle Wege gehen kann, weil die Zuschauer einen begleiten. Und es funktioniert hier schon ganz gut. Also mittlerweile ist es egal, ob das Stück einen Titel trägt, den man kennt oder nicht. Sie freuen sich auf uns, sie vertrauen uns, sie wissen, dass wir ihnen gute Qualität liefern und sind einmal abenteuerlustig. Und den Weg fände ich viel richtiger, dass ich mich klar positioniere, dass ich zugänglich bin für die Leute, dass ich eben kein unantastbarer Theaterbetrieb bin, sondern eben, dass man sich öffnet in jeder Hinsicht, damit man begreifbar wird. Und so holt man sich, glaube ich, auch das Publikum, das dann treu an seiner Seite bleibt. Den Weg finde ich besser als Subventionierungen. Und dann kann man trotzdem höchst experimentell unterwegs sein.
Nadine, wenn du keine Frage mehr hast, finde ich, ist das ein ganz schönes Schlusswort. Nadine nickt. Ich finde, das ist eine ganz tolle Zukunftsperspektive und wir sollten alle nach Linz fahren und uns das angucken. Wäre Linz nicht zumindest von uns gesehen leider so weit weg. Daniela, dir vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast und uns so einen super guten Einblick gegeben habt in eure Arbeit. Als erster, als internationaler Gast mit dem internationalen Haus aus dieser Sicht. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Ja, liebe Viktoria und liebe Nadine, es hat mir große Freude gemacht. Es ist sehr schön, euch kennengelernt zu haben. Und ich möchte euch ganz offiziell einladen. Also meldet euch bei mir, wenn ihr nach Linz kommt. Seid wirklich jederzeit eingeladen. Wie wir wissen, ja, die Distanz ist nicht unbedingt sehr gering, aber du, wir haben so tolle Zugverbindungen. Also das ist schon so schnell hier. Und lass uns gerne in Kontakt bleiben, weil vielleicht entsteht da wirklich was, wo wir uns unterstützen können gegenseitig und so dann noch gestärkter dastehen und vielleicht dann noch besser als Vorbild dienen können für Häuser oder Projekte, die diesen Weg gehen wollen. Also sehr, sehr gern.
Sehr gerne. Für alle, die Daniela weiterverfolgen müssen, eins von beidem, findet ihr alle Links in den Shownotes zu Social Media. Jetzt geht's aber den Bach runter. Zu den Shownotes zu Social Media und Website und allem, wo man Daniela sehen und hören kann. Und dann, ja. Danke. Das war's.